Ja, liebe Geschwister, es ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir den ersten Vortrag hören konnten über den ersten Timotheusbrief. Und ich möchte noch mal kurz auch darauf zurückgreifen, was wir beim ersten Mal gesagt haben. Für die vielleicht auch nicht dabei sein konnten. Wir haben festgestellt, dass diese drei Briefe, die als Pastoralbriefe bezeichnet werden im Neuen Testament, der erste und der zweite Timotheusbrief und der Titusbrief, dass die einiges gemeinsam haben, dass sie gemeinsam haben, ganz besonders auch die Sorge um eine Gemeinde, die zunehmend gefährdet war von Verführung, von Untergrabung der gesunden Glaubensgrundlagen und dass Gott durch diese späten Briefe des Apostels Paulus ganz besonders Sorge getragen hat, dass die Gemeinde zugerüstet wird in auch den Zeiten des Verfalls und der Verführung, die ja schon begannen ein Stück weit in der Apostelzeit, die aber danach erst so richtig einsetzten, damit auch die treuen Diener Gottes in der Gemeinde Ermutigung und Zurüstung bekommen, wie Gemeinde auf eine Gott wohlgefällige Weise gebaut werden kann in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit des Niedergangs, in einer Zeit, in der Gottes Grundsätze nicht mehr von Herzen beachtet werden von vielen, die sich Christen nennen. Und diesen Charakter finden wir in allen drei Briefen, besonders stark im zweiten Timotheusbrief, der ja ein Stück weit auch das geistliche Vermächtnis des Apostels Paulus ist, sein letzter Brief, bevor er in die Herrlichkeit gehen durfte. Aber auch schon der erste Timotheusbrief trägt eigentlich diesen mahnenden Charakter. Er hat auch eine zweiseitige Botschaft. Das eine ist wirklich auch die Sorge um die Gemeinde. Das ist in allen drei Briefen deutlich, besonders auch im ersten Timotheusbrief. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, dass wir als Motto über diesen Brief 1. Timotheus 3, Vers 15 setzen könnten. Diesen Vers, wo es heißt, dass er: Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das war das Anliegen dieses Briefes. Auf der einen Seite also Zurüstung für biblische Gemeindearbeit in schwieriger Zeit und auf der anderen Seite persönliche Zurüstung und Ermutigung für solche Gläubige, die dem Herrn treu dienen wollen, wie auch Timotheus da ein wunderbares Vorbild ist. Diese beiden Seiten finden wir also in allen Briefen, besonders auch im ersten Timotheusbrief. Wir haben auch gesehen, dass also der Anfang gleich auch einen Blick bietet in die geistliche Situation damals von Ephesus, wo Paulus den Timotheus hin beordert hatte, dass nämlich fremde Lehren dort aufgetreten waren, verführerische Entwicklungen, die letztlich die Gefahr mit sich brachten, dass der lautere, ungeheuchelte Glaube der Gläubigen zerstört und verfälscht werden könnte. Und deshalb sollte Timotheus dem entgegentreten und gegen diese verführerischen Tendenzen kämpfen. Wir wollen uns noch einmal in Erinnerung rufen, diese wichtige Aussage in Apostelgeschichte 20, die ja genau auch den Adressaten letztlich indirekt des ersten Timotheusbriefes gesagt wurde, nämlich den Ältesten in der Gemeinde in Ephesus. Ja, einige Zeit vor dem ersten Timotheusbrief hatte ja Paulus sie zusammengerufen, um sie zu ermahnen. Und da lesen wir Apostelgeschichte 20 ab Vers 28, diese prophetische Aussage, die letztlich bis in unsere Endzeit hinein blickt und uns da auch Orientierung gibt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erhat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das war damals diese Mahnung. Und der Kern war, wenn ich weggegangen bin als Apostel, dann werden Verführer von außen kommen, reißende Wölfe, das erinnert uns an Matthäus 7, Vers 15, die falschen Propheten, die in Schafskleidern zu den Gläubigen kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Und auf der anderen Seite würden auch aus der Reihe der Gläubigen selbst Menschen aufstehen, die verkehrte Dinge reden, die die biblische Lehre verdrehen und die andere in ihre Gefolgschaft abziehen. Das war die Warnung. Und nun, einige Zeit später, haben wir hier im Grund auch schon eine gewisse Erfüllung dieser Warnung, dass solche Verführungstendenzen, zerstörerische, zersetzende Tendenzen aufgetreten sind im Glaubensleben. Wir erinnern uns daran, dass Ephesus ja eine ganz wichtige Gemeinde war, eine Schlüsselgemeinde in gewisser Hinsicht für eine ganze Provinz, nämlich Asia, Kleinasien, eine Provinz, in der eine ganze Anzahl Gemeinden sind. Und es ist auch interessant, dass wir Ephesus ganz prominent wiederfinden, auch ganz am Ende der Bibel in dem ersten Sendschreiben der Offenbarung. Ja, also das war eine wichtige Gemeinde. Da tobten geistliche Kämpfe und da sind manche Entwicklungen auch ein Stück modellhaft sozusagen. Dort haben sich abgespielt, die sich später in größerem Rahmen eben insgesamt in der Gemeinde Jesu Christi abgespielt haben. Also der Kampf gegen falsche Lehren, das ist gleich im ersten Teil des ersten Kapitels ein Akzent, den Paulus durch den Geist Gottes setzt und wo er dem Timotheus seine Verantwortung vor Augen führt, hier die gesunde Lehre deutlich zu verteidigen gegen diese Verführung. Und dann finden wir diesen Abschnitt, wo Paulus seine eigene Berufung betrachtet, wo er den Herrn Jesus verherrlicht als diesen wunderbaren Retter, der ihn begnadigt hat, der ihm einen Dienst anvertraut hat, obwohl er ja Verfolger war der Gemeinde, obwohl er schlimmstens versagt hat und sich versündigt hat am Herrn selber und an den Gläubigen. Ja, ihm ist Erbarmung widerfahren. Und dann im letzten Abschnitt diese Aufforderung, kämpfe den guten Kampf. Das finden wir ja immer wieder, auch noch im ersten Timotheusbrief und im zweiten, ja, dass Paulus den Timotheus ermahnt, es geht um einen Kampf. Ja. Die Nachfolge ist kein Bummelspaziergang, die Nachfolge ist auch Kampf. Und es bedeutet, dass wir wirklich herausgefordert sind, Opfer zu bringen, dass wir herausgefordert sind, klar Stellung zu beziehen. Wir erinnern uns, dass Timotheus da auch etwas Schwierigkeiten hatte, dass er eher schüchtern war, also vielleicht eher dazu neigte, ja, menschlich sich anzupassen, als hinzustehen und zu sagen, so nicht. Ja. Aber gerade deshalb ermutigt ihn Paulus und mahnt ihn, da auch den guten Kampf zu kämpfen, den Glauben bewahren. Und daran schließt jetzt das zweite Kapitel an, das wir heute betrachten wollen, und das dritte. Wir wollen nächstes Mal den ersten Abschnitt des zweiten Kapitels miteinander lesen. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitte, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe. Für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ja, also ich denke, Paulus geht hier durch den Geist geleitet jetzt einfach auch auf gewisse Missstände ein in der Gemeinde in Ephesus. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch sehen, dass die Gesundheit einer Gemeinde, die ganz allgemeine geistliche Gesundheit, wichtig ist auch dafür, dass sie
Widerstandskraft entwickelt gegen Verführung. Ja? Wenn also Verführungen, Verfallstendenzen, zersetzende Tendenzen auftreten, dann ist es wie so eine Infektion, die auf einen Organismus einwirkt. Und da kommt es ja dann ganz stark darauf an, wie gut das Immunsystem funktioniert und wie gesund der Organismus im Ganzen ist. Ein ganz gesunder Organismus wird solche Infektion recht gut überstehen und leicht abwehren. Ein angeschlagener Organismus, der vielleicht schon an einer anderen Stelle mit einer Krankheit zu kämpfen hat, da haut es dann den Menschen plötzlich ziemlich rein. Und dann kann so eine Infektion auch viel schwere Folgen haben. Und ich denke, das sind einfach so Punkte, wo Paulus jetzt durch den Geist Gottes geleitet Schwachpunkte im Leben der Gemeinde in Ephesus aufdeckt, um die sich Timotheus kümmern sollte, auch eben um die Gemeinde zu stärken und zu bauen. Und ich fürchte und denke, dass das auch Schwachpunkte sind, die bei uns eine Rolle spielen. Paulus geht zuallererst auf das Gebetsleben ein. Es mag sein, dass diese Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten in Ephesus auch mit dazu geführt haben, dass die Geschwister nicht mehr so gebetet haben. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch unser Gebetsleben als Gemeinde hier heute ist ein ganz wichtiger Gradmesser unserer geistlichen Gesundheit und unseres geistlichen Standes. Ja. Wenn wir nachlassen im Gebet, wenn wir lau werden im Gebet, dann ist große Gefahr im Verzug. Ja. Deswegen ist interessant, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen betet. Ja. Beten hat für eine gesunde Gemeinde Priorität. Es ist etwas, was anderen Dingen vorausgehen muss und was vor anderen Dingen Gewicht hat. Ich fürchte, das sehen wir heute oft nicht so sehr. Muss ich auch mir selber sagen, dass oft viele Aktivitäten einen davon abhalten, sich auch wirklich genügend Zeit zu nehmen für das Gebet. Aber das Gebet ist gerade in einer Zeit der Kämpfe, der Schwierigkeiten, das Entscheidende, damit Gott uns Gnade geben kann, zu überwinden, damit es vorwärts geht im geistlichen Leben. Also diese Gebetsversammlungen sind oft eben die am schlechtesten besuchten Gemeindestunden. Ja, und das ist schon eine traurige Sache. Ja, dass oft nicht einmal die Hälfte von denen, die morgens zur Wortverkündigung oder zum Brotbrechen kommen, dann auch wirklich zum Gebet kommen. Und eigentlich sollte es nicht so sein. Wir haben, und daran erinnert uns Paulus, zunächst mal ganz besonders, wir haben eine priesterliche Pflicht, für andere einzutreten. Es geht also nicht nur um das Gebet für uns selbst, das Gebet für unsere Gemeinde, so wichtig und berechtigt das ist. Hier, und das ist wahrscheinlich eben auch ein Mangel gewesen in Ephesus, aber vielleicht auch bei uns, geht Paulus zunächst mal ganz stark ein auf die Fürbitte für alle Menschen. Ja. Wir haben in dem Sinn einen Auftrag, einzutreten vor dem Gnadenthron Gottes für alle Menschen. Und das sollten wir wirklich ernstlich tun. Natürlich beten wir vielleicht zuallererst für die Menschen in unserer Stadt, in unserer Umgebung, in unserer Verwandtschaft und Bekanntschaft, aber Paulus sagt hier ganz klar für alle Menschen, eigentlich für alle Menschen auf der ganzen Welt. Im Grunde ist es auch etwas Wunderbares, ja? Dass wir, die wir kleine, geringe Menschen sind, Kinder Gottes, die in sich selbst überhaupt keine Macht und keine Kraft haben, irgendwie auf alle Menschen eine Auswirkung zu haben, dass wir durch unser Gebet tatsächlich Gottes Arm bewegen können und für alle Menschen Fürbitte tun dürfen. Ja. Ist auch wichtig hier, die verschiedenen Arten von Gebet, da könnte man jetzt einiges drüber sagen. Er spricht hier von Bitten, auch Flehen könnte man übersetzen, Gebete verschiedenster Art, nicht nur ein Gebet, mehrere, viele Gebete, Fürbitten, das kann auch bedeuten eine Eingabe, eine Bittschrift, ja, also für andere einzutreten im Gebet und auch Danksagung. Auch das ist etwas ganz Wichtiges. Ja. Wir vergessen oft die Danksagung, aber derjenige, der im Glauben betet und der auch weiß, dass Gott hört, der sagt auch Dank. Das finden wir auch im Philipperbrief, ja, dass die Bitten gleich auch mit Danksagung verbunden werden sollten. Und dass das einfach auch ein Ausdruck dieser Glaubenszuversicht ist. Und ich denke, dass uns da vieles fehlt in unseren Gemeinden. Ich denke auch, dass wir insgesamt einmal diese Pflicht nicht so ernst nehmen, für andere einzutreten. Diese verlorenen Menschen sind ja für sich selber blind. Sie sehen ihren schrecklichen Seelenzustand nicht, dass sie in die Hölle fahren, dass sie verloren gehen auf ewig. Wir sehen ihn. Sie beten nicht für das Heil ihrer Seelen. Ja, sie sehen das oft gar nicht im Regelfall. Aber wir dürfen und wir sollen beten für die Errettung ihrer Seelen. Ja, das ist ein Auftrag für diese verlorene Welt, zu der wir selber einmal gehört haben. Wir waren ja selber solche verfinsterten, verlorenen Seelen, für solche einzutreten. Auch dafür hat uns Gott herausgerettet, uns Licht gegeben, uns begnadigt, dass wir nun uns um die sorgen und um die kümmern, auch im Gebet für die eintreten, die noch in der Finsternis sind. Ja. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und es ist auf der anderen Seite auch so, dass wir oft viel zu wenig die Vollmacht sehen, die uns eigentlich gerade als Gemeinde und gerade wenn wir zu mehreren zum Gebet zusammenkommen, von Gott verheißen und verliehen ist. Ich möchte nur mal Matthäus 18, Vers 19 dazu lesen mit uns, um uns noch einmal daran zu erinnern, was eigentlich das Gemeindegebet für eine gewaltige Verheißung hat. Denn das ist hier, der Rahmen ist das Zusammentreffen der Gemeinde. Und da heißt es, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also diese wunderbare Verheißung, die wir zu Recht insgesamt auch auf die Gemeindeversammlungen anwenden, ist uns zunächst mal gegeben für eine Gebetsversammlung. Ja? Und es bedeutet, der Herr ist in unserer Mitte, wenn wir beten und wenn wir wirklich eins werden im Geist. Das ist natürlich keine rein mechanische und formale Sache, genauso wenig wie ein Gebet im Namen Jesu nur bedeutet, dass man an sein Gebet im Namen Jesu dranhängt. Ja, das ist schon etwas Inhaltliches, etwas Geistliches gemeint, dass wir ein Geist sind mit dem Herrn und die Anliegen vor den Herrn bringen, die wirklich ihm auf dem Herzen liegen und ihm wohlgefällig sind. Aber nichtsdestotrotz ist es eine gewaltige Verheißung, die hier dem gemeinschaftlichen Gebet der Gläubigen gegeben wird. Ja. Dass sie eine ganz besondere Verheißung auf Erhörung haben, eine ganz besondere Verheißung auch auf die Gegenwart des Herrn. Und dann lesen wir 1. Johannes 5, Vers 14 noch dazu. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Also in dieser Freimütigkeit wollen wir eintreten für die Menschen, auch für die Obrigkeit in besonderer Weise, da werden wir nachher noch drauf kommen, aber zunächst einmal geht es wirklich um alle Menschen und das ist, denke ich, wichtig. Ich denke, das haben damals auch viele nicht gesehen. Wir müssen daran denken, dass die Juden, zumindest die gläubig geworden waren, sicher in vielem noch geprägt waren von diesem Heilsexklusivismus. Das heißt, nur die Juden haben das Heil. Ja? Gott kümmert sich eigentlich gar nicht um die Heidenvölker. Die Heidenvölker waren unter dem Fluch. Es waren Götzendiener und die waren verdammt. Fertig. Ja? Aber seit dem Kreuz, seit Golgatha und seit Pfingsten hat Gott seinen Willen geoffenbart, allen Menschen sein Heil anzubieten und verkündigen zu lassen. Also die Heiden, auch die schlimmsten Götzendiener, waren genauso gerufen und genauso Gegenstand von Gottes Heilshandeln und Heilsangebot wie die Juden auch. Und deshalb war es jetzt nötig, nicht nur fürs auserwählte Gottesvolk zu beten, sondern auch für die Ungläubigen, für alle Menschen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das in dem Zusammenhang von Gott bietet allen Menschen Errettung an. Das sind natürlich auch wieder Dinge, die Geheimnisse sind. Wir lesen ja jetzt dann weiter, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist auch eine der Aussagen, wo wir Mühe haben, die so ganz in ein theologisches System zu bringen. Ja? Der Mensch versucht ja gerne Lehren der Bibel herauszukristallisieren und dabei kommt er oft an seine Grenzen. Ganz einfach deshalb, weil Gott größer ist als unser menschliches Denken. Und weil wir manche Dinge, die im Wort Gottes so festgehalten sind, nicht ganz genau logisch befriedigend in ein Lehrsystem bringen können. So sehe ich es jedenfalls, da muss ich meine ganz persönliche Meinung sagen, manche sehen das vielleicht etwas anders, aber ich sehe, dass Gott auf der einen Seite ganz deutlich sagt, sein Heil, seine Errettung gilt allen Menschen und das Sühnopfer Jesu Christi ist grundsätzlich für alle Menschen auf der ganzen Welt gültig. Ja? Es gibt keinen Menschen, der von vornherein vom Heil in Christus durch irgendeinen Umstand ausgeschlossen wäre. Ja? Und das finden wir an verschiedenen Stellen. Ich möchte das nur mal so ein Stück auch erwähnen. Johannes 1, Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ja? Die Sünde der Welt, das sind alle Menschen. 2. Korinther 5, Vers 18. Auch das ist eine ganz wichtige Stelle im Zusammenhang mit unserer Stelle hier. Und folgende, da lesen wir, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir können auch noch eine andere Stelle nehmen, im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 2. Auch da finden wir diese universelle Geltung des Opfers Jesu Christi. Ab den ersten beiden Versen des zweiten Kapitels, 1. Johannes 2, 1, der Mitte. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also eigentlich ein übereinstimmendes Zeugnis, das Opfer Jesu Christi gilt für alle. Die andere Tatsache ist aber genauso wahr. Es werden nicht alle errettet. Ja? Es werden nicht alle errettet, sondern es kommt sehr darauf an, letztlich wie der Mensch sich zu diesem Heilsangebot, das jedem gegeben wird, auch stellt. Also das ist diese andere Seite. Die Bibel zeigt, dass die Gnade Gottes ist heilbringend für alle Menschen. Titus 2, Vers 11. Ja? Aber auf der anderen Seite nur der, der wirklich auf diesen Ruf des Evangeliums zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus antwortet, wird auch wirklich gerettet. Ja? Also das ist dieses Gegengewicht. Man könnte ja fragen, wenn wir das lesen, ja, Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ja, warum passiert es dann nicht? Ja, manche sagen, Gott ist ja allmächtig, er ist souverän, alles, was Gott möchte, geschieht ja auch. Ja? Und es ist zweifellos richtig, wenn Gott möchte, wenn Gott wollte, dass das automatisch geschieht, gegen den Willen der Menschen, dann hätte er dazu die Möglichkeit. Nur, Gott hat es gefallen, ganz offensichtlich, dass die Errettung der Menschen nicht ein Automatismus ist, der gegen ihren Willen und ohne ihre verantwortliche Mitwirkung geschieht. Ja? Gott hat von seiner Seite durch das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus alles getan, damit jeder sündige Mensch zu ihm kommen kann, und das Angebot des Heils annehmen kann und dann wird er errettet. Ganz egal, ob er aus den Heiden, aus den Juden ist, ob er viele Sünden getan hat oder wenige Sünden, ob er 40 Jahre ein gottloses Leben gelebt hat oder ob er relativ fromm war und sich bemüht hat, Gott zu gefallen. Ja, das ist völlig unabhängig davon. Ja. Jeder hat dieses Angebot der völligen Sündenvergebung allein durch den Glauben, allein durch das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus. Und dafür dürfen wir im Grund unendlich dankbar sein. Ich denke, wir sollten da Gott wirklich immer wieder bewusst dafür danken, dass er eine solche freie Gnade, eine solche umfassende Gnade gegeben hat. Ja? Aber Gott, wie gesagt, hat es gefallen, dass er dem Menschen, der ja im Ebenbild Gottes geschaffen ist, der eine Verantwortung hat, der in gewissem Sinn Entscheidungsfähigkeit hat, wenn auch keine völlig freie, ja, das sind ja alles theologische Fragen, um die sich viele gestritten haben, hat der Mensch einen freien Willen? Ja, das hat er sicher in dem Sinn nicht. Und doch hat der Mensch die Möglichkeit und die Verantwortung, sich in ganz bestimmten Umständen so oder so zu entscheiden. Ja, das hat er, das ist ganz klar. Ja. Und wenn die Bibel sagt, tut Buße und glaubt, ja, dann setzt sie damit auch voraus, dass der Mensch unter der Einwirkung des Geistes Gottes und aufgrund dieser Botschaft das tatsächlich tun kann. Er muss es aber nicht. Er kann es auch verweigern. Ja. Und so finden wir diese Tatsache, Gott möchte nicht das Verderben und die Verdammnis eines einzigen Menschen. Das ist die Schlussfolgerung rückwärts aus dem, was hier steht. Ja? Gott möchte, dass alle gerettet werden. Ja? Gott hat auch alles gegeben, alle Voraussetzungen geschaffen, dass jeder Mensch gerettet werden kann. Niemand kann sagen, ich hätte gerne gerettet werden wollen, aber du hast es mir nicht erlaubt und du hast es mir versperrt. Wird niemand sagen in der Ewigkeit. Ja? Aber der Mensch ist gefordert, sich für das Evangelium, für den Retter und Mittler, für diesen einen Retter und Mittler zu entscheiden. Ja, er muss entweder in aller Konsequenz sich dem Herrn Jesus Christus anvertrauen, Buße tun, glauben an das Sühnopfer und das Werk und die Person unseres Herrn Jesus Christus, oder er verweigert diesen Glauben und diese Buße und damit ist er gerichtet und dem Tod ausgeliefert bis in Ewigkeit. Ja, das ist diese ganz große und ernste Sache, die wir eben aus den anderen Stellen der Bibel ganz klar entnehmen. Ja, das, wir sehen immer wieder, die Bibel gibt bestimmte Akzente und wenn wir uns nur an so einer Stelle festbeißen und die jetzt für sich nehmen, ja, dann kommen wir zu einer falschen Lehre. Wir müssen auch die anderen Stellen mit berücksichtigen, einschließlich der Stellen, die auch ganz deutlich von einer Auserwählung Gottes sprechen, wenn es um die Geretteten geht. Ja? Auch das ist eine biblische Wahrheit und auch die müssen wir ein Stück in eine Balance bringen mit dem, was hier steht, nämlich der universale Heilswille Gottes, wenn man das mal so sagen will. Ja? Beides steht in der Bibel und beides ist wahr. Wir können weder die Auserwählung nehmen und dann anfangen an dem für alle gültigen und für alle geschehenen Opfer herumzudrehen und es so hinzustellen, als sei das Opfer von vornherein nur für wenige gedacht gewesen. Ja. Noch können wir sagen, der Mensch hat einen unbeschränkten freien Willen und Gott hat da überhaupt nichts dazu zu sagen, wer sich bekehrt und wer nicht. Das stimmt einfach auch nicht. Ja. Denn es ist auch eine ganz klare Wahrheit, die wir in der Bibel finden, dass kein Mensch sich von sich aus bekehren kann, es sei denn, Gott ruft ihn und wirkt beim Geist und durch sein Wort an seinem Herzen. Ja? Da ist also ein Wirken Gottes notwendig und das können wir Gott nicht vorschreiben. Aber genau um dieses Wirken geht es auch bei der Fürbitte für alle Menschen. Ja? Dass wir nämlich Gott bitten, dass er doch wirkt in seiner Gnade an den Menschen, dass sie zur Buße kommen, dass sie die Wahrheit erkennen, dass sie zum Herrn finden. Das Geheimnis Gottes will ich aufgrund dieser Fürbitte tun wird und wer nicht. Ja? Wir wissen nicht, wer die Auserwählten sind. Das weiß man nur im Nachhinein. Ja? Aber wir wissen auch, dass eben die große Mehrheit der Menschen diesem Gnadenwillen Gottes widersteht. Erfolgreich widersteht. Ja. Das sind also Geheimnisse. Wie gesagt, es gibt andere Brüder, die sehen das vielleicht ein bisschen anders und würden versuchen, diese verschiedenen Seiten ein bisschen auf eine andere Weise zu erklären, in ein System zu bringen. Ich selber kann es eigentlich nur so sagen, dass es verschiedene Akzente der Wahrheit gibt und die ganz genaue Lösung, wie das bei Gott läuft, werden wir erst in der Ewigkeit erfahren. Da werden wir, denke ich, hier auf dieser Erde kein menschliches Gedanken- und Lehrsystem finden, dass diese beiden Linien, die Verantwortlichkeit des Menschen und die Auserwählung Gottes, die schrankenlose Angebot des Heils und die begrenzte Zahl derer, die es annehmen, die das so ganz stimmig erklären wird. Ja? Aber, wie gesagt, diese Tatsache, die hier erwähnt wird, ist einfach wahr und wir dürfen sie nicht verkürzen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das verpflichtet uns, für alle Menschen einzutreten. Das verpflichtet uns übrigens auch, das Evangelium ein Stück weit wirklich allen Menschen zu bezeugen. Ja? Es gibt ja manche, die sagen, naja gut, also diese ganz verdorbenen, was weiß ich, Huren und Verbrecher und solche Leute, vor denen man vor Abscheu irgendwie das Gesicht verbirgt, ja denen brauche ich eigentlich nichts vom Evangelium zu erzählen. Die sind es gar nicht wert. Ja? Und es ist immer wieder beschämend und interessant, dass gerade solcher Abschaum in Anführungsstrichen, dass gerade solche Menschen sich oft auf wunderbare Weise bekehren. Und dass Gott seine Gnade gerade an solchen verdorbenen und weit von den anständigen Menschen entfernten Subjekten ganz besonders dann auch offenbart. Ja? Also Gott denkt da anders als wir. Ja? Auch in dem Sinn sind wir verpflichtet, das Evangelium auch denen zu bezeugen, zu denen wir freiwillig nicht hingehen würden, ja? Die wir eher meiden würden, jetzt von unseren Sozialkontakten her gesehen. Ja? Das ist auch so eine Folge dessen, was hier steht. Ja? Dass Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja? Also diese Balance ist, wie gesagt, schwierig von der Lehre her zu finden. Ich möchte auch noch eines erwähnen, nämlich die sogenannte Lehre der Allversöhnung, die manche aus solchen Stellen auch abgeleitet haben, gerade auch aus der Stelle in 2. Korinther 5, die ich gelesen habe. Gott hat die ganze Welt versöhnt, ja, dann wird doch auch die ganze Welt gerettet. Ihr Lieben, wenn wir das mal studieren, auch das möchte ich jetzt mal einfach so sagen, wie ich das persönlich von der Schrift her sehe, dann finden wir da einen gewaltigen Unterschied zwischen Versöhnung und Errettung. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Sehr interessant. Wir haben das Vorbild des großen Versöhnungstages im Alten Testament. Der große Versöhnungstag war der Tag, an dem der Hohepriester die Sünden des ganzen Volkes Israel vor Gott bekannte, über einem Opfertier, dem Sündenbock, und wo ein Sündopfer gebracht wurde und wo damit auch die Sünden des Volkes gesühnt waren und Gott mit dem ganzen Volk wieder ein Jahr weitergemacht hat. Ja? Aber der einzelne Israelit, der gesündigt hatte, der konnte nicht sagen, oh, für mich ist doch da beim Versöhnungstag das Opfer passiert, ich bin frei von meiner Schuld. Sondern er musste für seine Sünde persönlich ein Opfertier opfern. Ja? Und das ist genau das, was auch den Unterschied zeigt zwischen Versöhnung und Errettung. Ja? Versöhnung bedeutet aus meiner Sicht Folgendes. Dafür, dass der heilige Gott nicht Adam am Tag seiner Übertretung zusammen mit Eva getötet hat, wie er es eigentlich angekündigt hat, was eigentlich rechtens gewesen wäre. Der Sündelohn ist der Tod. Warum zahlt Gott ihn nicht sofort aus? Ja? Dafür, dass Gott so viele Ketten von Sündern, wir lesen gerade mit der Familie 1. Mose, ja, und da kommen so diese Geschlechter, die Kains-Geschlechter und die Semiten und die Hamiten und so weiter. Millionen von Sündern, die die Erde verderbt haben mit ihrer Sünde. Warum hat Gott sie nicht alle vertilgt und dem Ganzen ein Ende gemacht? Dafür brauchte es das Sühnopfer Jesu Christi. Dafür brauchte es Versöhnung. Und Versöhnung bedeutet in seinem Wesensgehalt zunächst mal Besänftigung des Zornes. Nicht, dass der Zorn endgültig aufgehoben wäre, sondern Besänftigung. Gott hält sein Zorngericht zurück. Dafür brauchte es das Blut des Lammes, das die Gerechtigkeit Gottes in ihrer Ausübung verzögert wurde und zurückgehalten wurde. Das ist ja das, was die Leute oft leichtfertig macht, dass sie sagen, oh, ich kann doch sündigen, ne? Kommt doch kein Blitz vom Himmel und schlägt mich tot, was Gott reagiert doch gar nicht, wenn ich gottlos handle. Ja? Großer Irrtum. Ja? Sondern die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, Gott übt Langmut, er wartet zu, weil er möchte, dass die Menschen Raum zur Buße haben. 2. Petrus 3. Ja? Aber dafür, dass Gott so zuwartet, muss es in dem heiligen, gerechten Gerichtsregiment Gottes eine Grundlage geben. Und das ist allein das Sühnopfer Jesu Christi. Also die Welt ist versöhnt. Das heißt, Gott wartet mit der Welt zu. Hat jetzt schon 6000 Jahre fast zugewartet, ja, wenn man so will, bevor das Gericht kommt, damit die einzelnen Menschen Raum zur Buße haben und sich bekehren. Aber das heißt noch nicht, dass die alle, die in dieser Weise die beschwichtigende Gnade Gottes erfahren haben, dass die damit automatisch gerettet sind. Sondern wenn sie persönlich gerettet werden wollen, dann müssen sie selber das Lamm opfern, müssen selber den Herrn Jesus als das Lamm Gottes für sich persönlich in Anspruch nehmen im Glauben, dann sind sie gerettet. Dann ist diese Versöhnung sozusagen eine komplette geworden. Deswegen sagt ja auch Paulus, Gott hat die Welt mit sich versöhnt in Christus, deswegen beruft er die Menschen, lasst euch versöhnen. Ja, ihr seid noch nicht versöhnt. Ja, aber Gott gibt euch eine Chance, die hättet ihr gar nicht, wenn Christus nicht gestorben wäre. Ja, also so bietet die Versöhnung nur einen Aufschub und nicht die Errettung. Ja, und deswegen ist die Allversöhnung eine falsche, eine Irrlehre. Ja, es werden nicht alle Menschen gerettet. Es werden Menschen in der ewigen Verdammnis sein, weil sie versäumt haben, aufgrund dieses großen Versöhnungsopfers persönlich ihre Sache mit Gott zu klären, indem sie das Blut Jesu Christi im Glauben für sich annehmen, zur Reinigung von ihren persönlichen Sünden. Dafür gehen sie verloren. Dafür wird sogar der, der das Opfer gebracht hat, dann ihr Richter sein, nämlich Christus. Ja? Also deswegen, wir müssen aufpassen, dass wir diese Stellen nicht einseitig sehen. Ja? Wir müssen sie immer im Gleichgewicht mit den ergänzenden anderen Aussagen der Heiligen Schrift nehmen. Dann entsteht ein Gesamtbild. Das ist klar genug, dass wir Gott darüber anbeten können, wenn auch manchmal nicht klar genug, um es in Paragraphen eines Lehrbuches zu fassen, die jeden befriedigen würden. Ja, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist so eine kostbare und wichtige Wahrheit. Es gibt nur einen einzigen Gott. Das ist auch heute wieder ganz wichtig geworden. Ja, das ist klar, die Abgrenzung war, die Heidenvölker haben viele Götter gekannt. Ja, die Heidenvölker hatten einen Gott für jede Stadt, einen Gott für jedes Volk oder viele Götter für jedes Volk, viele Retter. Soter, Retter, das war ein Titel, der wurde verschiedensten ja, gegeben. Hermes, Zeus, Menschen, dem Kaiser. Ja, das waren alles göttliche Retter für die Heiden. Ja. Aber es gibt nur einen Gott für die ganze Welt. Das ist auch ein Grund, warum Gott sein Erlösungswerk der ganzen Welt letztlich öffnet. Ja. Weil er der Schöpfer und Herr der ganzen Welt ist. Ja. Weil er eben nicht nur ein Stammesgott Israels ist, ja, sondern er ist der Gott über alle Menschen. Ja? Er hat alle geschaffen und er hat auch einen Heilswillen gegenüber allen. Ja? Und keiner ist, seitdem der Erlöser gestorben ist, von diesem Heilsangebot ausgeschlossen. Ja? Und deswegen gibt es auch nur einen Mittler. Auch da war es natürlich so, die Heiden kannten viele Mittler. Sie kannten menschliche Priester, die Mittler waren. Sie kannten niedere Götter. Da gab es ja auch dann verschiedene Stufen im Heidentum, ja, höhere Götter und niedrigere Götter. Und die niedrigeren Götter sollten Fürsprache einlegen für die Menschen bei den höheren Göttern. Ja. Und das sind ja im Grund völlig heidnische Vorstellungen. Aber wo finden wir sie wieder? In der katholischen Kirche. Ja. Die katholische Kirche ist im Grund ein zutiefst heidnisches religiöses System, das sich äußerlich christlich nennt, in dem aber genau diese zentrale Wahrheit, dass es nämlich nur einen Mittler gibt zwischen Gott und dem Menschen, bewusst geleugnet wird. Ja? Maria ist Miterlöserin und Mittlerin, ja? Bitt für uns Sünder, rufen die Katholiken. Ja? Und auch die Heiligen, die sogenannten, ja, die werden also als auch eine Art von niederen Göttern angesehen und werden auch als Mittler und Retter und Helfer angerufen. Das ist Heidentum. Ja? Das ist genau der Widerspruch zu dem, was wir hier in Gottes Wort finden. Es gibt nur einen Mittler. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt der Herr Jesus. Genau die Aussage. Ja? Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Mittler. Und das hat unser Herr getan. Der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist Gott von Ewigkeit. Das finden wir dann in 1. Timotheus 3,16. Und hier finden wir das genaue Gegenteil. Da wird gesagt, der Mensch Christus Jesus. Wisst ihr, und das ist auch so eine Sache. Hier verteidigt Paulus in der Kraft des Geistes, durch den Geist geleitet, die biblische Lehre gegen die Verführungen der Gnosis. Wir haben ja im letzten Kapitel des 1. Timotheusbriefes diesen Hinweis auf die Gnosis, die sogenannte Erkenntnis, eine Irrlehre, die sowohl die Gottheit Jesu Christi leugnete, als auch seine Menschwerdung. Für die Gnostiker war Christus auch wieder so eine niedrigere Form von einem Gott, ja, ein geschaffener Gott, ein Gott zweiten Ranges, und er war nie Mensch geworden. Die Gnostiker hatten eine Auffassung vom Fleisch, vom menschlichen Leib, dass alles Geschaffene böse und verdorben sei, an und für sich. Und dass sozusagen die Gottheit sich niemals mit Fleisch und Leib und Körperlichem verbinden könne. Ja? Und deswegen finden wir in der Auseinandersetzung mit diesen bösen Irrlehren zwei Seiten sehr stark betont. Hier wird betont, ein Mittler muss selber Mensch sein. Jesus Christus war wahrer Mensch. Er war nicht ein Scheinmensch. Er war nicht ein Engel mit einem menschlichen Leib. Sondern er war wirklich Mensch geworden. Ja? Und es war wichtig. Ja? Hiob sagt einmal, ich finde keinen, der zwischen mir und Gott vermitteln könnte, der seine Hand auf uns beide legen könnte. Ja? Aber Gott hat einen gefunden, der zugleich Gott und Mensch ist. vollkommener Mensch, heiliger Mensch, sündloser Mensch, vollkommener Gott. Und dieses Geheimnis haben die Irrlehren und hat der Satan immer versucht zu zerstören. Wir finden das heute ganz ausgeprägt bei den Zeugen Jehovas. Die lehren im Grunde nichts anderes als die Gnostiker damals. Ja? Wir finden es dann auch in gewissen Formen der Bibelkritik, ja, wo eben der Herr nur als Mensch gesehen wird, nur als Mensch. Ja? Und auch hier wieder, wenn wir nur diese Stelle nehmen und nicht die anderen Stellen, ja, dann kommen wir in Irrtümer hinein. Ja? Hier betont Paulus die Menschheit, weil es für den Herrn wichtig war als Mittler, dass er wahrer Mensch war, dass er sich identifiziert hat mit uns Menschen, dass er Mitgefühl für uns haben konnte, aber dass er auch die Sünde der Menschheit als Mensch getragen hat. 2. Korinther 5 haben wir es gelesen. Gott hat ihn zur Sünde gemacht. Alle unsere Schuld und Sünde, die ganze Sünde als Prinzip, als Grundsatz der Rebellion gegen Gott, ist auf den Herrn Jesus, den einzig schuldlosen, gehorsamen, vollkommenen Menschen gelegt worden. Ja. Damit wir freigesprochen werden können, musste er zur Sünde gemacht werden. Ja. Und es konnte nur dieses Sühnopfer gültig sein, in seinem ganzen erlösenden Kraft, wenn das Opfer ein heiliges, fleckenloses war. Ja, das heißt, wenn der Herr nicht Gott wäre, dann wäre das Opfer nichtig. Ja, deswegen ist die Jungfrauengeburt so wichtig. Deswegen ist die Gottheit Christi ein Kernbestand der christlichen Lehre. Wer das aufgibt, der ist kein Christ. Das ist ein Antichrist, ein Irrlehrer. Ja, muss man ganz scharf und klar sagen. Denn ein Opfer, das nicht makellos und heilig gewesen wäre, hätte für uns keine sühnende Kraft. Aber umgekehrt, wenn der Herr einfach nur Gott geblieben wäre, dann hätte er sich gar nicht opfern können. Ja, Gott kann nicht sterben. Ja, der Herr Jesus musste einen wahren menschlichen Leib annehmen, um unsere Schuld wirklich tragen zu können durch Identifikation und um sterben zu können und das Opfer darbringen zu können. Und deswegen hier, wo es um den Mittler geht, wird betont, er war wahrer Mensch. Ja, nicht ein Engelwesen, nicht ein Geistgeschöpf, ja, so wie die Gnostiker behauptet haben, er war wahrer Mensch. Er hat sich selbst als Lösegeld gegeben. Ihr Lieben, das darf uns immer wieder zur Dankbarkeit anspornen. Der Herr Jesus hat für mich bezahlt. Das ist der Grund unserer Heilsgewissheit, unserer Freude, unseres Friedens. Auch dann, wenn wir gestrauchelt sind, das, was wir gelesen haben in 1. Johannes 2, wenn wir gesündigt haben, dann wissen wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater. Und dieser Fürsprecher ist sowohl Mensch, barmherzig, versucht in allem wie wir, als auch Gott. Ja, und das ist, macht es aus. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Er hat sich zum Lösegeld gegeben. Und dafür dürfen wir ihm ewig dankbar sein. Aber er hat dieses Lösegeld für alle bezahlt. Und deswegen sollte unser Blick in Bezug auf das Zeugnis des Evangeliums und die Fürbitte auf alle geweitet werden. Ja, auch wenn wir wissen, dass sich nicht alle bekehren, dass nicht alle im Endeffekt errettet werden. Wir sollen alle im Blick haben. Ja. Ich möchte noch eingehen auf die besondere Aufgabe, die Obrigkeit, für die Obrigkeit zu beten. Auch das gehört mit zu diesem universalen Aspekt, letztlich auch der Heilsgedanken und auch der Herrschaft Gottes. Gott ist der oberste Herrscher, der Richter über alle. Ja, alle Völker sind ihm unterworfen. Und er setzt auch alle Obrigkeit ein. Das lesen wir im Römerbrief, bekannten 13. Kapitel. Und das müssen wir sehen, als das gelehrt wurde, gab es eine hemmungslos gottlose Obrigkeit, eine brutal antichristliche Obrigkeit, die sich selber vergottete, die korrupt war, die bösartig war, die die Christen verfolgt hat, wo es nur ging. Und genau von dieser Obrigkeit sagt der Geist Gottes durch Paulus, 1. Römer 13, ab Vers 1, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht vorbeizugehen. Und eine der Früchte dafür wird sein, dass die Obrigkeit dann auch ein Stück Schutz bietet. Das ist jetzt nicht eine bedingungslose Verheißung. Damals, wie gesagt, hat die Obrigkeit auch verfolgt. Aber Eine der Wirkungen der Fürbitte für die Obrigkeit darf sein, dass wir zumindest Zeiten der Ruhe und der Stille haben, wo die Verfolgung zumindest schwächer ist oder auch ein Stück weit aufhört. Wir leben in einer solchen Zeit. Wir dürfen dankbar dafür sein und müssen auf der anderen Seite auch nüchtern sehen, es tut uns nicht unbedingt gut, dass wir so ganz ohne Druck und Verfolgung sind. Ja? Das ist also auch etwas, was die Christen, die unter der Verfolgung waren und hierher gekommen sind, Russlanddeutsche zum Beispiel, auch feststellen, dass eben diese verführerische Friede und dieses Angebot des Wohlstands und der Ruhe dem Glauben nicht gut tut. Dass also die Bedrängnis, die sie dort hatten in dem Kommunismus, ihren Glauben weit mehr gestärkt hat und sie weit mehr in der Treue erhalten hat und angespornt hat als dieser Friede. Trotzdem dürfen wir ihn wertschätzen, ja, und sind herausgefordert, unter diesen günstigen Umständen wirklich durch Treue und Hingabe an den Herrn auch uns zu bewähren. Ja. Gott möchte, dass wir auch beten für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ja, ich möchte nur noch mal anführen, Jeremia 29, Vers 7. Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Ja, das war also schon damals im Alten Testament vorgeschattet. Wohlgemerkt, die Stadt war Babel, für die sie beten sollten. Das war also auch damals eine ganz schöne Herausforderung. Das war die sündigste Stadt weit und breit. Und trotzdem sollten sie für sie beten. Und Gott wollte sie dafür segnen. Ja, also das zu unserem Verhältnis zur Obrigkeit. Ja, dieses Evangelium von der Erlösung, das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Gott will, dass wir diese Dinge bezeugen. Gott hat sich Paulus als einen außergewöhnlichen Zeugen berufen, der in der Kraft des Geistes dieses Evangelium weitergegeben hat. Gott beruft auch heute noch Evangelisten, die dies in einer Gnadengabe tun, in Vollmacht tun. Aber ihr Lieben, dadurch wird das Evangelium nicht entscheidend weitergeführt. Sondern entscheidend ist letztlich auch das Zeugnis der einzelnen Gläubigen. Letztlich sind wir alle berufen, dieses Zeugnis zur rechten Zeit weiterzugeben. Das Zeugnis von dem Herrn Jesus als dem einzigen Retter aus Sünde und Verlorenheit. Und das möchte doch auch ich uns alle ermutigen, mich auch mit, ja, dass wir nicht nachlassen, solange wir noch Zeit haben, das Zeugnis von dem Herrn Jesus in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis, unter unseren Arbeitskollegen und Nachbarn, unter den Mitmüttern im Kindergarten, in der Schule und so weiter und so weiter. Einfach, wo es möglich ist, weiterzugeben. Mit unseren Lippen, durch ein Traktat vielleicht auch mal durch eine Einladung. Aber das sind wir den Menschen schuldig. Das gehört mit zu dem Auftrag, den Gott selbst wollte. Gott hat dieses Zeugnis verordnet und hat uns auch als Zeugen seiner Wahrheit berufen. So wie jeder kann. Ja? Nicht jeder ist ein Evangelist. Aber jeder sollte ein Zeuge Jesu Christi sein. Und Paulus war eben Apostel und Zeuge in einer ganz besonderen Weise. Und er hatte das Evangelium zu verteidigen gegen die Verfälschung, auch gegen die Angriffe der Irrlehrer. Und es ist interessant, wenn er da sagt, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Ja, da hat er bestimmt sich nicht dem Timotheus gegenüber verteidigt. Ja. Timotheus kannte ihn, er war sein geliebtes Kind im Herrn. Sondern das ist ein Ausdruck dessen, dass schon damals die Botschaft von Paulus ganz besonders die Zielscheibe der Irrlehrer war. Und wisst ihr was? Die ganzen Verführer und Irrlehrer der heutigen Zeit, die versuchen, die Evangelien für sich in Beschlag zu nehmen und sie umzudeuten. Aber das, was sie am meisten hassen und wo sie am meisten dagegen angehen, ist die Apostellehre und besonders die Lehre des Apostels Paulus. Warum? Weil hier der erhöhte Herr Jesus Christus seine Wahrheit auf eine klare, scharfe, unwiderlegliche, deutliche Art und Weise niedergelegt hat. Und an dieser Wahrheitsoffenbarung zerscheitern und zerschlagen sich alle Lügen und Täuschungsversuche. Ja, wenn wir die Apostellehre festhalten, das was Paulus gelehrt hat, dann können wir jede Irrlehre erkennen, durchschauen und zurückweisen. Ja, wenn wir aber die Apostellehre vernachlässigen, dann schwimmen wir und sind Opfer jeder möglichen Verführung. Ja, auf die Evangelien berufen sich viele. Aber wie die Evangelien auszudeuten und zu verstehen sind, dafür hat den Schlüssel uns letztlich der Apostel Paulus gegeben. Ja, Deswegen ist es so wichtig. Ja? Er wurde angegriffen. Er musste hier deutlich machen, ich rede von Gott her. Und wenn wir heute anschauen, wie in verschiedensten Fragen die Aussagen des Apostels Paulus beiseite gesetzt werden, ja, als nur menschliche Auffassungen und falsche Lehren, ja, dann merkt man ganz deutlich diese wichtige Rolle der Apostellehre, ja, eben als Verteidigung der wirklich biblischen Wahrheit. Ja, nun, Paulus schließt es ab, indem er sagt, die Männer sollen an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ja, also das ist interessant, dass hier besonders die Männer gefordert werden zum Gebet in der Gemeinde. Wir haben ja immer den Hintergrund Gemeindegebet. Und das ist, denke ich, auch ein Problem, dass es manche Brüder gibt, die in dieser Hinsicht sehr still sind, sehr schweigsam. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns ermutigen lassen. Gott möchte, dass wir Männer in der Gemeinde beten. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das auch wirklich die alleinige Aufgabe der Männer ist, dass die Frauen in den Gemeindeversammlungen nicht so das Gebet der Gemeinde führen sollten. Da gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen, aber auf jeden Fall will Gott, dass die Männer ganz besonders auch sich dieser Pflicht erinnern zu beten, indem sie heilige Hände aufheben. Ja, wenn an unseren Händen Schmutz und Sünde ist, unreinigte Sünde, dann haben keine Kraft zu beten. Ja, es müssen heilige Hände sein. Wir sollen weder Zorn haben gegen Menschen, noch innerlich im Zweifel sein. Jakobus 1, wer zweifelt, der empfängt nichts. Ja, also das sind diese Dinge, da werden wir herausgefordert, ja, zu beten. Männer Gottes sollten Männer des Wortes sein und Männer des Gebets. Beides brauchen wir ganz dringend in der heutigen Zeit. Ja, nun geht Paulus weiter und er spricht nun ein weiteres Problem an, das damals schon in der Gemeinde Schwierigkeiten aufgeworfen hat, sonst hätte Paulus das nicht so behandelt und das auch heute Schwierigkeiten aufwirft in den Gemeinden. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, denn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Nun, wir müssen einfach sehen, der Hintergrund war ganz sicherlich, dass auch in Ephesus, wie in anderen Gemeinden auch, manche Frauen aus der von Gott gebotenen Rolle der Zurückhaltung herausgetreten waren und begonnen haben, eine Rolle zu spielen, die ihr eigentlich nicht, ihnen nicht zustand. Eine führende Rolle. Eine Rolle in der Predigt, in der Lehre, eine Rolle womöglich als Mitälteste. Und wir kennen immer wieder, gerade auch im Zusammenhang mit dem Auftreten von Irrlehren, diese Linie, dass der Teufel die Frauen verführt, aus ihrer Unterordnung herauszutreten und eine Führungsrolle anzustreben. Ja, es gibt manche unter uns, die kennen auch solche Gemeinden, die von Frauen beherrscht wurden. Gerade in der Pfingstbewegung gibt es da viele solche Beispiele. Amy Semple McPherson zum Beispiel, eine Apostelin, die 4000 Gemeinden unter sich hat, die zweimal geschieden war und an eine Überdosis Medikamente starb unter zweifelhaften Umständen. Aber die heute noch verehrt wird von den Pfingstlern, ja. Ellen White, ja, die Mitgründerin des Adventismus, war eine Frau, die sich als Prophetin bezeichnet hat, die sich eine Führungsrolle angemaßt hat. Ja. Und so finden wir immer wieder dort, wo Verführungsbewegungen waren, dass Frauen durch den Satan verleitet wurden, aus ihrer biblischen Rolle herauszutreten und eine Führungsrolle zu spielen. Und es war zum Verderben. Ja. Das muss man also ganz klar sagen. Ja. Das ist sicher hier der Hintergrund. Ja, wir haben gesehen, es kamen Verführungen hinein und jetzt sehen wir hier, dass Paulus hier etwas korrigieren muss. Was muss er korrigieren? Das eine war, dass offensichtlich die Frauen auch nicht das Gespür hatten, wie sie in der Versammlung auch sich äußerlich geben sollten, was ihr Verhalten, ihr Auftreten und auch ihre Kleidung betraf. Es ist interessant, ja, Gott ist die Kleidung der Schwestern in der Gemeinde nicht unwichtig, ja. Für viele wird es so gesagt, na, das ist eine völlig unwichtige Frage, jeder soll da das machen, was ihm Spaß macht. Ja. Aber so finden wir das in der Schrift eigentlich nicht. Denn hier redet Paulus davon, die Frauen sollen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Ducht sich schmücken. Nun, dieses Wort, was da auch ehrbarer Anstand bedeutet, das ist eigentlich ein Wort, das auch ein lang herabwallendes Gewand bezeichnen kann. Ja? Also die festlichen, die anständigen Gewänder waren auch damals bei den Griechen lang. Die gingen bis zu den Füßen. Ja? Und das drückt eigentlich dieses Wort aus, das da im griechischen Grundtext steht. Ein langes Gewand, wie es ehrbare Frauen trugen. Und dann eben aus diesem langen und ehrbaren Gewand hat sich dann auch die Bedeutung ehrbarer Anstand, also die innere Haltung, die dahinter steckt, herausgebildet für dieses Wort. Also mit ehrbarem Anstand oder mit einem ehrbaren, anständigen, langen Gewand sollten sich die Frauen schmücken. Mit Schamhaftigkeit und Zucht. Das sind Dinge, die werden heute vom Zeitgeist her oft gar nicht mehr richtig verstanden. Ja, das ist ganz interessant, wenn man sich das anguckt. Das eine Wort Schamhaftigkeit, das bedeutet Scheu, Schamgefühl, Ehrgefühl, Zartgefühl und Sittsamkeit. Denkt mal drüber nach, das sind doch alles ziemlich altmodische Worte. Ja? Die würden wir dem 19. Jahrhundert zuordnen. Ja? Königin Victoria, so ungefähr. Aber die Bibel sieht das als einen geistlichen, wichtigen Wert an. Dass Frauen sich auch dessen bewusst sind, dass sie durch eine schamlose, durch eine entblößende, durch eine falsche Kleidung unanständig wirken, dass sie Männer zum Beispiel auch ein Stück verführen und verleiten können durch solche Kleidung und dass sie dem Herrn absolut nicht wohlgefällig sind, wenn sie sich in einer unanständigen Weise kleiden. Ja? Also Schamhaftigkeit bedeutet auch, dass man einfach weiß, seit dem Sündenfall ist der entblößte Körper des Menschen ein Anlass für die Sünde. Ja? Mit dem Sündenfall kam die Scham und das Bedürfnis, sich zu bedecken. 1. Mose 3. Ja? Vorher war das nicht da. Und von daher gesehen ist es, denke ich, wichtig, auch gerade heute, wo eben Schamlosigkeit in der Mode und in der weltlichen Prägung total um sich greift, dass wir uns daran erinnern, als Christen sollten wir hier auch ganz bewusst andere Werte leben. Ja? Und das bedeutet unter anderem auch, dass man eben zu eng anliegende Kleidung, durchsichtige Kleidung, hohe Schlitze, figurbetonte Kleidung, dass solche Dinge einfach bei Christen nicht gesehen werden sollen. Ja? Zu tiefe Ausschnitte. Das sind alles so Dinge. Man muss es heute sagen. Früher hätte man das keiner Frau sagen müssen. Ja? Aber man muss es, denke ich, auch deutlich machen. Es ist Gott nicht gleichgültig. Schon gar nicht, wie wir in sein heiliges Haus kommen. Die Bibel sagt ja im Psalm 93, Vers 5, deinem Haus, o Herr, geziemt Heiligkeit für alle Zeit. Ja? Also wenn wir im Haus Gottes sind, dann sollten wir in einer besonderen Weise uns auch dessen bewusst sein, dass es hier ein heiliges Haus ist. Ja? Und das gilt natürlich auch für Männer. Auch da gibt es manche Kleidung, die vielleicht nicht ganz so angemessen und sittsam ist. Ja? Auch für die Frauen ist es eben die größere Herausforderung, das ist ganz klar. Das andere Wort, Zucht, das kann auch bedeuten Besonnenheit, Selbstbeherrschung, Anstand, Züchtigkeit. Ja, auch da geht es darum, dass Frauen sich bewusst kleiden. Ja, dass sie nicht sagen, ach, was gefällt mir, was sieht hier nett aus, sondern dass sie einfach auch sich fragen, wenn ich in die Versammlung der Heiligen komme, was geziemt sich da, dass ich trage und auch wie soll ich mich verhalten. Ja, das ist, denke ich, wichtig und ich denke, wenn wir darüber nachdenken, dann finden wir auch Maßstäbe für unser heutiges Verhalten. Ja, ich denke, was dann auch wichtig ist, dass hier eben Paulus deutlich macht, der Schmuck der Frau sollte nicht in äußeren Dingen bestehen. Ist auch so eine Sache. Ja. Frauen schmücken sich gerne. Ja, das gehört zum Fleisch ganz einfach dazu. Und das fängt übrigens ganz früh an. Ja, das kann man bei seinen eigenen Töchtern dann beobachten, wann die anfangen, sich da irgendwelche Sachen rumzuhängen. Ja, dieses Bedürfnis nach dem sich schmücken, auch nach dem sich ein bisschen hervorheben, ein bisschen aus dem Meer herausheben. Aber hier sagt Paulus, liebe Schwester, das hast du gar nicht nötig. Das sollte nicht dein Weg sein, dass du hier dir überlegst, was für kostbare Haarflechten willst du da dir dran machen. Das war also nicht ein normales, geflochtenes Haar. Sowas sollte eigentlich, ist eigentlich durchaus angemessen und richtig für eine christliche Frau, dass sie ihr Haar auch zusammenhält und flechtet und nicht unbedingt frei fließen lässt. Aber Da waren also ganz kostbare, teure Sachen, wo man dann so Gold reingeschmückt hat und Perlen und so Zeug, also so richtige Schmuckfrisuren, ne, wo man dann 3 Stunden beim Friseur ist und eine Summe zahlt, naja, wenn ich genau wissen, wie viel das dann kostete. Aber das ist vor Gott nicht wohlgefällig. Gold oder Perlen, genauso, eben kostbarer Schmuck, aufwendige Kleidung, teure Kleidung, das ist Sünde. Ja? Wenn man sich sagt, ja, ich gehe mal mit so einem Dior-Kleid, dann werden alle schauen und sehen, wie viel Geld wir haben und wie toll ich bin und dass ich besser bin wie die anderen. Ich meine, das sind ja alles, wenn man sich mal genau nimmt, sehr fleischliche und sündige Motive, die da dahinter stecken. Ne? Das macht man sich oft nicht so klar, aber im Grunde, wenn man mal genauer nachbohrt, warum man welche Kleidung trägt, das gilt auch ein Stück für Männer, aber ich muss hier leider die Frauen etwas mehr ansprechen, ja, dann sind es oft keine reinen Motive. Ja? Und deshalb sagt Gott hier auch etwas dazu, euer Schmuck soll ein ganz anderes sein. Das ist interessant, die Aussage wird zweimal im Neuen Testament. Also sie ist Gott nicht ganz unwichtig, ihr Lieben. Denkt mal drüber nach. Ja? Wir finden das eine Mal, die Alternative, der äußerliche Schmuck der Frau. Eine Frau darf äußerlichen Schmuck haben. Ja? Was denn? Gute Werke, sagt Paulus hier. Gute Werke. Was bedeutet es? Nun, gucken wir uns mal in der Bibel die Tabitha an. Die hatte sich reich geschmückt, über und über behängt mit Gold und Perlen. Wie? Finden es Apostelgeschichte. Sie war eine Frau, die vielen Witwen und armen Frauen Kleider nähte. Und als sie starb, waren die so erschüttert und so berührt und haben geklagt und geweint und haben dem Petrus noch die ganzen Schmuckstücke von Tabitha gebracht. Das waren die Dinge, die sie geholfen hat, selbstlos geholfen hat. Ja? Das müssen gar keine Kleider sein, das können Krankenbesuche sein, dass man für andere da ist. Ja? In 1. Timotheus 5 wird es von den Witwen gesagt, ja, dass sie Kinder aufgezogen haben, dass sie anderen geholfen haben, dass sie die Bedürfnisse der Heiligen erfüllt haben, diakonischer Dienst, das ist der Schmuck einer Frau. Und im Petrusbrief geht es noch weiter, das wollen wir vielleicht auch noch miteinander lesen. Da geht es nämlich jetzt um den inneren Schmuck. Und der ist ja noch viel wichtiger und schöner vor Gott. Wir haben also, die Bibel bietet den Frauen Alternativen, wenn sie ihnen sagt, legt doch den Goldschmuck und das ganze Geklungere ab, dann gibt es ihnen eine gute Alternative. Und da heißt es, 1. Petrus 3, Vers 3, euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Ja, für wen wollen wir schön sein? Wem wollen wir gefallen? Dem Herrn Jesus? Den Menschen? Den anderen Frauen? Womöglich irgendwelchen Männern? Ja, da kann man drüber nachdenken. Ich will da nicht zu viel drüber sagen, aber ich möchte euch einfach mal in Erinnerung rufen, dass Gottes Wort etwas dazu sagt, dass es Gott nicht unwichtig ist und dass es gut tut. Wir denken immer in aller stillen Gebet über diese Dinge nach. Vielleicht kann uns der Herr da das ein oder andere zeigen. Ja, also die Frauen sollen nicht prunkvoll aufreden, sie sollen bescheiden und zurückhaltend und schlicht sein in ihrem Auftreten in der Gemeinde, und das gilt natürlich auch sonst in der Welt. Ich finde es immer schade, wenn Frauen in der Gemeinde sich biblisch gut kleiden und wenn man sie dann irgendwo mal im Alltag beim Supermarkt trifft, tja, sieht es irgendwie ganz anders aus. Ja, ich finde es schade. Ich sage es mal einfach nur so. Ja, weil das sollte eigentlich irgendwo übereinstimmen. Ja, aber jetzt geht es weiter. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Also eine Frau soll nicht das Wort führen in der Gemeinde. Ja? Im 1. Korinther 14 sagt sogar die Bibel, sie soll gar nicht mal Fragen stellen, sondern sie soll ihren Mann zu Hause fragen. Also sehr weitgehend für unser heutiges Verständnis. Ja? Wobei wir einfach sehen müssen, woher kommt der Zeitgeist des Feminismus? Woher kommt er? Müssen wir ein bisschen studieren. Gerade auch die Schwestern. Ja, dieser Geist liegt ja in der Luft. Er wird den Kindern schon in der Schule eingeimpft von klein auf. Ja, wir Frauen sind doch auch was. Wir sind gleichberechtigt. Ja, man kann uns nicht länger unterdrücken. Aber wer sagt das? Was für eine Sprache ist das? Feminismus ist ein Ausfluss der marxistischen und humanistischen Rebellion und Revolution gegen Gottes Ordnungen. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Er ist antichristlich. Und der Feminismus, die sogenannte Befreiung der Frau, die Selbsterfüllung und Befreiung, Verwirklichung der Frau, ist etwas Finsteres. Es führt weg von Gott. Man kann nicht feministisch denken und gläubiger Christ sein. Geht nicht. Es sind zwei verschiedene Geister. Ja? Entweder oder. Das muss man ganz klar sagen. Also die Bibel lehrt, dass die Frau völlig gleichwertig ist, geistlich gesehen vor Gott. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja? Sie haben beide, da ist weder Mann noch Frau in Christus. Aber dass hier auf der Erde, auch in der Gemeinde Gottes, die Schöpfungsordnung Gottes volle Gültigkeit hat, nach der der Mann das Haupt ist und die Frau die Gehilfin, die sich ihm unterordnet. Ja? Das gilt in der Familie, in der Ehe und das gilt in der Gemeinde. Und deshalb lehrt es Paulus hier, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Das heißt, sie soll die Führungsverantwortung der Männer klar anerkennen in der Gemeinde. Und weder offen noch versteckt, es gibt auch manche Frauen, die regieren versteckt, hintenrum, ja, eine Gemeinde, das ist böse, das ist Sünde. Das ist ein Verstoß gegen Gottes heilige Gemeinde. Ganz deutlich sagen. Ja. Und das führt Paulus hier weiter aus und ich denke, das war eben damals schon auch der Fall. Ich erlaube aber auch nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht oder Autorität ausübt, sondern sie soll sich still verhalten. Also auch in der Gemeinde, die Frau hat keine öffentliche Führungsaufgabe. Das heißt nicht, dass die Frau keine Aufgabe hätte oder dass Gott sie geringschätzen würde, ja? Sondern der Frau sind sehr, sehr viele wichtige Dienste und Möglichkeiten zur Aktivität in der Gemeinde gegeben worden. Ja? Sie kann und darf zum Beispiel gerade was Kinderarbeit angeht, was diakonische Hilfe in Familien angeht, was Krankenpflege angeht, was auch alle möglichen anderen Dienste angeht in der Gemeinde, kann sie sich wirklich entfalten und kann wirklich viele Dinge tun, aber sie soll nicht Führungsverantwortung übernehmen, sie soll nicht lehren oder verkündigen, das Wort predigen, das ist nicht ihre Aufgabe. Ja. Und wir finden heute eben in dieser Endzeit einen ganz massiven Angriff auf diese biblische Stellung der Frau. Ja. In den modernen Gemeinden, zum Beispiel der Gemeindewachstumsbewegung, wenn man zur Willow Creek Gemeindebewegung gehören will, dann ist die Voraussetzung, dass man Frauen zum Lehr- und Leitungsamt zulässt. Also wer nicht praktisch bewusst der Bibel absagt an diesem Punkt, der kann gar nicht so eine in diesem modernen Gemeindeverband drin sein. Ja? Da sieht man, wo es lang geht. Also du musst praktisch die Bibel mit Füßen treten, damit du dort dabei sein kannst. Ja? Und es gibt heute die größte Mehrzahl der Gemeinden, bis hin zu den Baptisten, Methodisten, alle sagen sie selbstverständlich evangelische Allianz. Natürlich sind wir die für die Ordination der Frauen. Natürlich können Frauen Pastorinnen sein und predigen und leiten. Wir freuen uns darüber. Ja? Das ist ein Stück Abfall vom biblischen Glauben. Tut mir leid. Ja? Damit sagt man, Paulus hat sich geirrt. Ja? Paulus sagt, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Paulus sagt, gerade im Verhältnis, in Bezug zur Frauenfrage in 1. Korinther 14, wenn jemand ein Prophet oder Geist begabt ist, dann erkenne er, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Sehen wir das heute noch so? Können wir da ein Ja dazu finden? Es ist nicht einfach, ihr lieben Schwestern, das ist mir völlig klar. Total gegen den Zeitgeist gehen, ja. Aber ich sage euch eines, wenn wir uns bekehrt haben, dann haben wir uns, wenn wir das wirklich richtig gemeint haben, dem allmächtigen Gott auf Gedeih und Verderb vollkommen unterworfen. Das heißt eine echte Bekehrung. Wenn du es noch nicht getan hast, tu es so bald wie möglich. Sonst stimmt was nicht. Ja? Unterwerfung unter Gottes Herrschaft. Ja? Die Sünde ist letztlich, dass der Mensch sich losgesagt hat von der Herrschaft Gottes, dass er gesagt hat, ich bin mein eigener Gott. Und ihr Lieben, das müssen wir zutiefst zurücknehmen. Ja? Wir müssen lernen, dem Herrn zu dienen, uns dem Herrn zu unterwerfen. Das bedeutet, auch dort, wo sein Wort in unser Fleisch schneidet und uns zuwider ist, müssen wir es trotzdem bewusst von Herzen anerkennen. Ja? Das heißt Bekehrung und Nachfolge. Und das bedeutet in dem Fall, dass eine Frau wirklich ganz bewusst ihrem eigenen Fleisch und diesen ganzen feministischen Prägungen absagen muss und sagen muss, ich will dem Herrn Jesus nachfolgen, ich will sein Wort befolgen, denn das heißt ihn lieben. Auch wenn ich damit letztlich verlacht werde von meinen, nicht nur von den Ungläubigen, sondern auch von den modernen Christen, ja, die ein anderes Christentum leben als das biblische. Ja. Da wird man verlacht und sogar gehasst, wenn man der als Frau sich bewusst noch für die biblischen Werte ausspricht. Ja. Aber genau das ist der biblisch richtige Weg und da führt kein Weg dran vorbei. Also, Gott erlaubt einer Frau nicht zu lehren. Wisst ihr, dann kommen die frommen Geschichten und ich war ja in der charismatischen Verführung. Wisst ihr, wie man verführt wird, wenn man Erfahrungsberichten mehr glaubt als dem Wort? Das ist eine wunderbare Weise, wo man todsicher verführt wird. Ja? Da kommen nicht die Leute und sagen, aber ich kenne eine Schwester, die hat so im Segen gepredigt und so viele Leute haben sich bekehrt und Gott hat sich dazu gestellt. Da ist doch Segen entstanden. Lieben, da reagiere ich manchmal recht bitter und sage, das interessiert mich überhaupt nicht. Das glaube ich nicht. Ja? Wenn Gott nicht zu seinem Wort steht, das, was hier geschrieben ist, ja, dann brauchen wir die Bibel gar nicht mehr lesen. Dann kann jeder gleich so Christ sein, wie es ihm passt. Ja? Wenn die Bibel sagt, Gott will nicht, dass eine Frau lehrt, dann wird Gott niemals einen Segen legen auf den Dienst einer Frau in diesem Punkt. Ja? Es mag aussehen wie Segen. Ja? Genauso wie Billy Grahams Predigten oder andere Dinge pro Christ, da mag es, sieht es so aus, als würden sich viele bekehren und als sei ein großer Segen da. Aber wenn man mal genauer geistlich prüft, was dahinter steckt, ja, dann sehen die Dinge ganz anders aus. Und aus einem bösen Verhalten, aus einem Bruch von Gottes Geboten kann kein Segen entstehen. Ja. Also bitte, lasst uns an das halten, was geschrieben steht und nicht irgendwelche Erfahrungsstorys verwenden, um das Bibelwort zu entkräften. Das ist nicht von Gott. Eine solche Argumentationsweise. Ja? Wir sind berufen, das zu tun. Nicht das, was sich in der Praxis angeblich erfolgreich erweist, sondern das, was geschrieben steht. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Ja, also keine Autorität über den Mann ausüben. Das heißt auch zum Beispiel, eine Frau kann nicht Hauskreisleiterin sein, wenn da Männer im Hauskreis sind. Das ist ganz klar. Ja? Eine Frau kann nicht predigen, auch nicht in der gemischten Gruppe, wenn es jetzt nicht die Gemeinde ist, ja, Eitlinger Schwestern, die predigen vor Männern und Frauen, ja, das war noch nie richtig. Ja, auch, wenn sie das Ganze nur vor Frauen gemacht hätten, wäre es eine ganz andere Sache gewesen. Ja. Eine Frau kann sehr wohl zum Beispiel Kinderstunden halten, ja, weil von Kindern ist ja nicht die Rede, auch von Männern. Ja. Aber einfach der Grundsatz, den wollen wir hier festhalten. Und dann wollen wir auch festhalten, Paulus begründet es nicht mit Sitte. Paulus sagt, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Ja? Also wird immer wieder gesagt, ja, das ist doch die Sitte von damals, das waren kulturell bedingte Umstände. Und ich gucke immer jede Einzelstelle, 1. Korinther 11, 1. Korinther 14, hier, Paulus geht immer von der Schöpfungsordnung aus. Er geht nicht davon aus, was zur Zeit des Paulus Mode war oder Sitte war, sondern er geht davon aus, Gott hat von Anfang an das so gewollt. Der Mann ist das Haupt, er wurde zuerst geschaffen. Ja. Die Frau ist Gehilfin, das ist eine Ehrenposition, das ist keine erniedrigende Position, aber das war von vornherein der Wille Gottes, ja. Schon vor dem Sündenfall. Und von daher gesehen, diese Ordnung wird auch in der Gemeinde aufrechterhalten, sie wird nicht umgestoßen. Und wenn jemand das umstoßen will, dann kommt er auf eine Verführungsschiene. Und das ist eben die Warnung an die Frau. Ja? Eva hat gesündigt, indem sie aus ihrer Rolle der Unterordnung herausgetreten ist. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja? Als Eva gesündigt hatte, hat sie sagen können, Moment, ich muss mal meinen Mann fragen. Ja? Das hat sie nicht gemacht. Ja? Sie hat die Argumente der Schlange überlegt und hat gesagt, oh, sie hat eigentlich recht. Ja? Nehmen wir von der Frucht. Ja? Adam hat auch versagt. Ja? Es hat zumindest den Anschein, als wäre er bei der Sache irgendwo ein bisschen dabei gewesen. Nicht eingegriffen. Aber Eva hat hier versagt. Und das ist eben diese ganz große Gefahr. Der Teufel versucht, die Frauen aus ihrer Unterordnung und Stille herauszulocken. Die Männer aber macht er passiv und schweigsam. Ne? Das ist interessant. Ja? Jeder soll genau das nicht tun, was Gott eigentlich von ihm erwartet. Gott erwartet, dass die Männer geistlich vorangehen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie geistlich wachsen, dass sie das Wort studieren und verkündigen, dass sie sich daran arbeiten, dass sie dafür fähig werden. Ja? Und Gott erwartet, dass die Frauen sich zurückhalten, selbst wenn sie vielleicht viel mehr von der Bibel wissen, als irgendein Bruder, der da vorne vielleicht die Predigt halten muss. Ja? Das gibt es manchmal. Ja? Ist auch überhaupt nicht gesagt, dass die Frau unfähig ist zum Verkündigen. Sie soll es nur einfach nicht tun. Ja? Das ist ein Unterschied. Ja? Aber sie darf dafür beten, dass Gott fähige Brüder erweckt und ausrüstet, dass sie den Dienst tun können. Ja, also nochmal, Die Gefahr, sobald wir heraustreten aus der Schöpfungsordnung Gottes, ist, dass Verführung kommt, dass die Schlange zuschlägt. Und dann, gut, so wird es in der Schlachterbibel übersetzt, sie soll aber davor bewahrt werden, vor dieser Verführung und Übertretung durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Wird von anderen Bibeln anders übersetzt. Wir sehen hier dieses Soteria, dieses Sozo als Bewahrung und nicht als Errettung an, denn eine Errettung durch das Kindergebären ist ein bisschen schwierig vorstellbar von der Gesamtlehre der Schrift. Nach dieser Deutung heißt es, wenn eine Frau ihre Aufgabe als Gehilfin des Mannes und auch im Aufziehen von Kindern in einer Familie, im Dienst in der Familie erfüllt, dann wird sie davor bewahrt, in diese verführerische Führungsrolle hineingedrängt zu werden. Ja? Und dann wird sie zum Segen. Ich möchte nur erinnern an die Hannah Wesley, ja, die nicht nur, ich glaube, 17 Kinder großgezogen hat, sondern die zwei gewichtige Männer Gottes geprägt hat und der Gemeinde geschenkt hat. Ja, und die ganz gewiss in der Ewigkeit da einmal großen Lohn dafür haben wird. Ja, großen Anteil auch an dem Lohn ihrer Söhne. Ja. Also das ist eine gesegnete Sache. Wenn eine Frau in den Linien wirklich bewusst dem Herrn dient, die Gott gegeben hat, dann hat sie große Vollmacht und einen großen Segen. Wenn sie aber versucht, auf die Linie des Mannes überzugehen, dann wird es nur Traurigkeit und Betrübnis am Tag des Herrn hervorrufen. Ja, also hier eine Warnung, nicht nur für die damaligen Gemeinden, sondern auch für die heutigen. Nun, ich muss versuchen, doch ein bisschen weiterzukommen. Ja, es ist ein bisschen schwierig durchzukommen, aber ich möchte zumindest das mit dem Aufseherdienst doch auch noch mit behandeln, den ersten Teil des dritten Kapitels. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die außerhalb der Gemeinde sind, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ja, also wir haben ja gesehen, der Geist Gottes behandelt hier Dinge, die in den Gemeinden beachtet werden müssen, damit sie gesund bleiben und widerstandsfähig sind gegen Verführung. Und der Ältestendienst gehört ganz gewiss zu den Dingen dazu, die hier eine große Rolle spielen, damit eine Gemeinde geschützt wird und gesund heranwachsen kann. Ja, auch deshalb ist auch der Ältestendienst wie auch die Frauenfrage in der heutigen Zeit sehr umkämpft. Und diese Aufgabe ist heute ganz gewiss nicht leicht. Ja. Ältestendienst, Aufseherdienst, Vorsteherdienst, drei Worte für dasselbe. Die Bibel zeigt, dass jede biblische Gemeinde nach der Ordnung Gottes von mehreren Brüdern geleitet werden soll, die der Heilige Geist einsetzt, haben das in Apostelgeschichte 20 gesehen, die Gott beruft, die Gott auch mit einer Gnadengabe ausrüstet, mit der Gnadengabe des Vorstehens, das haben wir in Römer 12, und die bestimmte moralische und charakterliche Voraussetzungen erfüllen müssen, damit sie für diesen Dienst geeignet sind. Und darauf geht hier dieses Wort ein, dass ein Aufseher letztlich der Leitung Aufsicht in der Gemeinde übt, dass er ganz bestimmte Eigenschaften aufweisen muss. Er muss untadelig sein. Das ist ein gewaltiges Wort. Untadelig heißt, dass er nicht Gegenstand einer Anklage sein kann. Untadelig heißt nicht perfekt. Keiner ist sündlos vollkommen, ihr Lieben. Ja? Jeder sündigt mal in Worten, in Taten, durch Unterlassungen, das ist damit nicht gemeint, sondern es geht darum, dass jemand nicht angegriffen werden kann wegen eines offensichtlich sündigen und moralisch anstößigen Verhaltens. Ja? Dass er moralisch gesehen tadellos ist, unverklagbar, dass er sich kein echtes und ernstliches Fehlverhalten in den Augen anderer zu Schulden kommen lässt. Also Untadeligkeit fehlt zum Beispiel, wenn jemand öffentlich Schulden gemacht hat, die er nicht zurückzahlen kann. Ja? oder sich übel verhalten hat, auch in der Öffentlichkeit, oder wenn er einen unsoliden Lebenswandel hat, moralische Fehltritte mit Frauen begangen hat. Das sind zum Beispiel so Dinge, die disqualifizieren für den Dienst eines Ältesten. Ja. Es ist interessant, dass da großer Wert gelegt wird auf die treue Ehebeziehung. Er muss Mann einer Frau sein. Und das heißt auch, dass er im Grund seiner eigenen Frau mit einer untadeligen Treue anhängen muss. Ja. Ein Ältester, der irgendwie seine Augen auf andere Frauen wirft, das ist eine ganz schlimme Gefahr und ist auch etwas Schreckliches für die Gemeinde. Ja. Das darf nicht sein. Das ist ganz klar. Man muss auch wirklich in der Seelsorge, im Umgang mit Frauen die nötige Zurückhaltung an den Tag legen, eine freundliche und heilige Distanz vor anderen Frauen. Ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Ja, da wird oft manches verkehrt gemacht und das hat dann manchmal schlimme Folgen. Auf der anderen Seite soll er nüchtern und besonnen sein. Auch das ist eine ganz wichtige Linie. Ein Ältester muss jemand sein, der Selbstbeherrschung hat, der bewusst geistlich gesinnt ist, auch geistlich lebt, der nicht Zornausbrüche, unkontrollierten Gefühlsimpulsen folgt. Ja. Er muss wie ein Kapitän eines Schiffes die Sache im Griff haben und auch sich selber ein Stück geistlich im Griff haben. Ja. Das ist ganz wichtig, denn im Ältestendienst wird man oftmals provoziert. Man kommt manchmal in Situationen hinein, wo man in Versuchung kommt, aus der Bedrängnis raus, emotional im Fleisch zu reagieren und dann Fehler macht. Ja. Man hat es auch mit schwierigen Leuten zu tun, die einem manche Mühe machen können. Und da braucht es Besonnenheit, Geduld, Langmut und bewusste Zucht. Ja. Und eine ganz wichtige Sache, die ich noch betonen möchte, eben auch gerade der Wandel im eigenen Haus. Und ich habe die Befürchtung, dass das wirklich eine Not ist, dass eben in der heutigen Zeit, wo es auch schwierig ist mit der Kindererziehung, wo Zucht auch den Kindern gegenüber vom Zeitgeist her ja verpönt wird, dass es da manche Brüder gibt, die Schwierigkeiten haben können, einmal in den Ältestendienst hineinzuwachsen, weil sie diese Aufgabe nicht ernst genug nehmen, ihre Kinder in wirklicher Unterordnung und Zucht zu erziehen und auch ihrem eigenen Haus gut vorzustehen. Ja, das heißt auch, dass die Ehe, die Familie, dass das alles geistlich irgendwo in einer guten Ordnung gehalten wird. Auch hier geht es nicht um Perfektionismus, ja, aber es geht darum, dass nicht offenkundige Früchte von Vernachlässigung und Versagen des Mannes da sein dürfen. Sonst eben dieser Punkt, wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Ich sage das allen Brüdern, weil ich denke, diese Eigenschaften eines Ältesten sind eigentlich ein Ansporn und eine Leitlinie auch für solche Brüder, die nie Ältestendienst tun werden. Ja? Es sollte für jeden gelten, dass er anstrebt, diesen Kriterien, diesen Maßstäben des Wortes Gottes zu genügen und Folge zu leisten, die hier gegeben sind. Ich lese vielleicht noch zum Abschluss das über die Diakone, da werden wir jetzt nicht mehr groß drüber sprechen können. Wir müssen jetzt auch zum Schluss kommen. Ich habe euch eh schon lang genug strapaziert. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn streben. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Also neben dem Ältestendienst gibt es diesen zugeordneten, helfenden Dienst der Diakone, der Diener, so heißt es auf Griechisch, Diakonos, Diener. Und auch sie haben ähnliche moralische Kriterien zu erfüllen. Sie sollen erprobt werden, das ist auch ganz interessant, ja, dass man niemand Unbewährtes in irgendeinen Dienst, in eine Aufgabe hineinstellt. Ja. Sie sollen nüchtern sein, sie sollen in einer gottesfürchtigen Weise leben, sie sollen ihrem Haus gut vorstehen. Aber da wird auch diese Ermutigung gegeben. Und das, auch wenn wir vielleicht nicht Diakone im eigentlichen Sinn sind. Ihr Lieben, wenn wir im Haus Gottes, im Haus des Herrn dienen, und das darf und soll jeder, Bruder oder Schwester, jeder ist gerufen zu dienen, mitzuwirken, dass die Gemeinde erbaut wird, dann kommt daraus ein Segen. Wir wachsen im Glauben. Manche wachsen nicht im Glauben, weil sie nicht bereit sind zu dienen, mit anzupacken, sich einzufügen in die Gemeinschaft der Gemeinde und mit Lasten zu tragen. Ja? Wenn man da immer nur als der kritische Beobachter am Rand steht, da wächst man nicht geistlich. Ja? Sondern Gott will, dass wir mitdienen und gerade darin wachsen wir, gerade darin werden wir auch geistlich gesegnet. Und solche dienenden Brüder und dienenden Schwestern braucht unsere Gemeinde heute ganz besonders auch. Ja. Es kann nicht alles an den Ältesten liegen, geschweige denn an einem Pastor, was sowieso nicht biblisch ist. Ja. Es ist wichtig, dass jeder seinen Dienst in Treue tut in der Gemeinde, damit die Gemeinde geistlich wachsen kann und geistlich gestärkt wird. Und da möge der Herr uns dazu ermutigen, dazu ermutigt uns auch dieser erste Timotheusbrief, und möge der Herr jedem von uns Gnade schenken, dass wir einfach in diesen Ordnungen Gottes bewusst leben, bewusst dem Herrn dienen, damit er verherrlicht wird und zu seinem Ziel kommt mit seiner Gemeinde. Amen.